Ja, hier oben, das ist immer 2 Grad wärmer als... Das reicht nicht, meinst du, Jesse? So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte noch kurz beten, bevor ich mit der Predigt beginne. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, mitten unter uns, nach deiner Verheißung, Herr. Und danke, Herr, für dein Wort, Herr, das wir haben, dass es unser Licht ist auf unserem Weg, auf deinem Weg, Herr, den wir gehen wollen, gemeinsam. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Amen. So, heute verrate ich euch gleich zu Beginn das Thema der Predigt, was ich ja normalerweise erst immer später mache. Das Thema lautet der Ratschluss Gottes. Und wie es immer ist, das Thema kann ich nicht vollständig behandeln und die Predigt soll eigentlich nur Denkanstöße für euch geben und ihr könnt auch gerne selbst in der Bibel danach forschen und darüber schauen, was die Bibel darüber sagt. Das Thema hat auch mich selbst in letzter Zeit sehr stark betroffen, sodass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und vielleicht ist es ja auch für euch nützlich, vielleicht könnt ihr was damit anfangen und hilft euch auch. Ich predige immer gerne über Themen, die mich selbst betreffen und deshalb auch heute das Thema der Ratschluss Gottes. Nun vielleicht zunächst zur Definition. Ein Ratschluss ist ja ein Beschluss nach Überlegung und beinhaltet auch ein Stück weit Planung. Das also ganz kurz zur Bedeutung des Begriffes Ratschluss. Und jetzt möchte ich erstmal zunächst einen ganz kurzen Exkurs machen. In unseren Gebetsgruppen, und der Toni hat schon über Gebet gesprochen, haben wir schon viele Gebetserhörungen erlebt. Jeden Mittwoch beten wir ab 19 Uhr hier in der Gemeinde. Das ist hauptsächlich Fürbittegebet für ganz unterschiedliche Anliegen. Und jeden ersten Mittwoch im Monat ist Israelgebet, wo wir für Dinge beten, die mit Israel zusammenhängen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nehmt euch mal Zeit am Mittwoch und kommt in das Gebet. Es ist immer sehr gesegnet und es ist wunderbar, wenn wir gemeinschaftlich beten können und gemeinsam Gott die Dinge vor seinen Thron legen dürfen. Also Mittwoch, 19 Uhr. Und am letzten Mittwoch haben Michaela und Tim uns ein kurzes Zeugnis gegeben, wie Gott Gebete für das Ranger Camp erhört hat. Und das war super zu erfahren, was Gott dort getan hat. Das war wirklich unglaublich und wie er unter unseren Kindern und Jugendlichen wirkt. Alles sehr ermutigend und es ist wirklich eine gesegnete Zeit. Ich möchte euch nochmal ermutigen zu kommen. Und ihr seht, es gibt auch keine Altersbeschränkungen zur Teilnahme am Gebet. Also Tim ist, glaube ich, 12 und Michaela ist ja 19 oder sowas. Nee, sie fährt schon mit dem Auto, also 18 ist sie bestimmt, ja. Gut, aber egal. Was ich sagen wollte, es gibt eben keine Altersbeschränkungen es kann wirklich jeder kommen, ob jung oder alt, und einfach mit dabei sein und mitbeten. Und es ist wirklich einfach schön, gemeinschaftlich zu beten und zu sehen, was der Herr dadurch tut. Und ja, wenn jetzt jeder denkt, ja, oder mancher denkt vielleicht, ja, ich muss dann jeden Mittwoch kommen, das stimmt auch nicht. Man muss ja nicht unbedingt jeden Mittwoch kommen, aber vielleicht nimmst du dir es vor, wenigstens einmal oder auch vielleicht zweimal im Monat mit dabei zu sein und es einfach mal auszuprobieren. Und das muss man sich wirklich konkret vornehmen. Also mir geht es so, wenn man sich das nicht konkret vornimmt und in den Terminkalender einträgt, genau wie die Termine, die der Toni auch eben genannt hat, dann klappt das meistens nicht. Das ist so, die Trägheit von Menschen führt dazu, dass man dann einfach nicht dran denkt oder es einfach nicht wahrnimmt. Also tragt euch das auch in den Terminkalender ein und kommt mal vorbei. Dann haben wir das Gebet am Sonntag vor dem Gottesdienst, beginnt um 9.30 Uhr hinten im Jugendraum und geht bis 10.15 Uhr. Und hier beten wir hauptsächlich für den Gottesdienst natürlich, aber auch für andere Themen, die anstehen. Und vielleicht kannst du ja auch da mal reinschauen, eine Stunde früher kommen, 9.30 Uhr, und einfach hier auch mal mit dabei sein. Gemeinsames Gebet ist immer eine starke Ermutigung. Und wie gesagt, wir haben schon sehr viele Gebetserhörungen erlebt. Ja, ich hatte schon jetzt den Überblick über unsere Gebetsveranstaltungen gegeben. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema der Predigt, der Ratschluss Gottes. Es gibt viele Gebetserhörungen, aber es kommt vor, dass ein Gebet für unsere Begriffe nicht erhört wird. Und ja, das gilt natürlich nicht nur für gemeinschaftliches Gebet, sondern es gilt auch für unser eigenes persönliches Gebet. Und wenn ein Gebet nicht erhört wird, wie gehen wir damit um? Was ist, wenn Gott nicht nach unseren Wünschen handelt? Was ist, wenn Gott einen anderen Plan hat, als wir uns ausgedacht haben und den wir gerne verwirklicht sehen möchten? Was ist, wenn Gott anders handelt, als wir es von ihm erwarten? Was ist, wenn Gott nicht das macht, was er unserer Meinung nach logischerweise tun sollte? Und vielleicht hast du schon jahrelang für etwas gebetet, aber es geschieht nichts. Und wenn das passiert, dann kommen natürlich Fragen und eventuell sogar Anklagen auf, wie zum Beispiel: Warum hat Gott das zugelassen? Warum ist mir das passiert? Warum tut Gott nichts? Denkt Gott nicht an mich? Ich kann Gott nicht verstehen. Und wir sind vielleicht enttäuscht, entmutigt, unzufrieden, vielleicht sogar hoffnungslos, verzweifelt, ja, frustriert. Und ja, im Extremfall hören wir vielleicht sogar auf zu beten. Wir haben vielleicht gebetet: Herr, dein Wille geschehe. Aber haben wir es wirklich so gemeint? Oder war das möglicherweise nur eine fromme Floskel? Können wir uneingeschränkt akzeptieren, dass Gottes Wille nicht unseren Wünschen, nicht unseren Plänen, nicht unseren Absichten, nicht unseren Ideen und nicht unseren Vorstellungen entspricht? Toni hat es schon erwähnt, er hatte vor ein paar Wochen über Habakuk gepredigt. Und da ging es auch um einen Mann, nämlich den Propheten Habakuk, der das Handeln Gottes nicht verstehen konnte. Das Handeln Gottes für sein Volk in dieser Zeit, das war ungefähr 600 vor Christus im Königreich Juda, dieser Mann konnte Gottes Handeln nicht verstehen. Habakuk begreift die Pläne Gottes nicht und versteht nicht, wie Gott seine Ziele verfolgt. Geht es uns manchmal auch so? Habakuk ist verwirrt, weil Gott nicht so handelt, wie er es seiner Meinung nach tun müsste. Geht es uns manchmal auch so? Habakuk bittet Gott um etwas, aber er bewegt sich scheinbar überhaupt nicht. Geht es uns manchmal auch so? Habakuk klagt Gott seine Beschwerde. Er sagt: Ich schreie zu dir, aber du hilfst nicht. Geht es uns manchmal auch so? Gott antwortet Habakuk, aber Habakuk begreift noch weniger. Geht es uns manchmal auch so? Gott tut etwas, das überhaupt nicht in das Denken des Habakuk passt und was er sich auch gar nicht vorstellen kann.
geht es uns manchmal auch so? Habakuk kam mit Gottes Willen nicht zurecht, weil er Gottes Vorgehensweise nicht verstand. Geht es uns manchmal auch so? Also auch ein Prophet wie Habakuk verstand Gott nicht immer und konnte sich sein Handeln nicht erklären. Und dann kommen eben die Fragen, wo bleibt Gott, warum tut er nichts? Wenn ihr Tonis Predigt über Habakuk nicht kennt, dann könnt ihr sie über unsere Website als Audiodatei nachhören. Sehr empfehlenswert, sie ist vom 7. August dieses Jahres. Ich habe mir mal ein ganz besonderes Gebet im Wort Gottes angeschaut. Ich lese aus Matthäus 26 ab Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen, also seinen Jüngern, an ein Gut genannt Gethsemane und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und bei Markus heißt es dazu in Markus 14, 36, und er, also Jesus, sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und danach geht Jesus zurück zu den drei Jüngern, die eingeschlafen sind, spricht kurz mit ihnen. Und dann heißt es in Matthäus 26 ab Vers 42. Wiederum, zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Wenn man sich den Text anschaut und wenn man sich mal in diese Situation hineinversetzt, es ist doch wirklich erstaunlich, dass Jesus so betete. Meint ihr nicht? Das ist doch wirklich erstaunlich, also für mich schon. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Also für mich ist das wirklich erstaunlich, wie Jesus so betete. Es war ja eigentlich klar, Jesus kannte doch seine Mission ganz genau. Er wusste ganz genau, was auf ihn zukommen wird, bevor er den Himmel verließ. Jesus kannte von vornherein den Willen des Vaters. Jesus kommt als Mensch auf die Erde, um für unsere Sünden und unsere Schuld zu sterben. Jesus kannte den Heilsplan oder Rettungsplan Gottes, als er noch beim Vater war. Jesus wusste, jeder Mensch ist ein Sünder, egal ob in Gedanken, Worten oder Werken. Es gibt keine Ausnahmen. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, lesen wir in Römer 3, Vers 23. Jesus wusste, der Vater ist ein guter und gerechter Gott, vor dem alle Menschen einmal stehen müssen. Und das große Problem der Menschen ist, und das ist die schlechte Nachricht für uns alle, dass Gott so gut und so gerecht ist, dass wir als Sünder nur schuldbeladen vor ihm stehen können und dadurch ewige Verdammnis verdient haben. In den Himmel zu Gott können wir so nicht kommen. Und Jesus wusste, wegen ihrer Sünden haben die Menschen den ewigen Tod, das ist die Hölle, verdient. Denn Gott ist ein guter Richter und absolut gerecht. Und aufgrund seiner Gerechtigkeit muss er die Menschen für ihre Schuld vor ihm zur Rechenschaft ziehen. Sonst wäre er nicht gerecht. Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es in Römer 6. Und Jesus wusste, weil der Vater uns Menschen aber liebt und nicht dem ewigen Tod und der Hölle aussetzen wollte, sollte Jesus als Mensch auf die Erde, um den Preis für unsere Schuld stellvertretend zu bezahlen. Und wir den Preis als Sünder nicht zahlen können. Das wusste Jesus. Durch seinen Tod am Kreuz büßte der perfekte, sündenfreie Jesus für unsere Sündenschuld und nahm die Strafe dafür auf sich. Und Jesus wusste, jeder Mensch, der sein Opfer im Glauben für sich in Anspruch nimmt, dem schenkt Gott ewiges Leben. Die Strafe für unsere Sünden wurden von Jesus am Kreuz bezahlt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Bekannte Verse 16 bis 17 aus Johannes 3. Und Jesus wusste auch, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, ewiges Leben zu erlangen. Das ist der Glaube an ihn, an seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Jesus sagt es selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Gott hat uns ewiges Leben gegeben, denn dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, die Verse 11 bis 13. All das wusste Jesus. Er kannte seine Mission ganz genau. Und trotzdem betete er in Gethsemane, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Jesus war ja 100% Mensch und er war 100% Gott. Das ist für den menschlichen Intellekt vielleicht schwer zu verstehen, aber so ist es. Und in Gethsemane zeigt Jesus menschliche Züge. Es heißt in Vers 37, er fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Vers 38, dann spricht er zu den Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Ich denke, als Mensch äußert er hier den Wunsch, dass dieser Kelch an ihm vorübergehe und er spricht es aus. Er sagt es dem Vater, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber Jesus hat sich auch immer dem Willen des Vaters unterworfen und das tut er auch in dieser Situation. Er sagt, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er unterwirft sich total dem Willen des Vaters. Und genau das ist auch für uns maßgebend. Jesus selbst hat uns beten gelehrt, im Vater unser beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Letztlich soll Gottes Wille geschehen. Sein Ratschluss soll in allen Dingen zustande kommen. In Psalm 33 im Vers 11 heißt es, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Und in Jesaja 46 lesen wir die Verse 9 bis 10. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. In Sprüche 19 gibt es den Vers 21, der sagt, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Auch wenn wir manches nicht verstehen und nicht einordnen können, auch wenn wir meinen, Gott tut vielleicht nichts, auch wenn wir die Logik hinter Gottes Handeln nicht begreifen, auch wenn die Dinge für uns vielleicht manchmal keinen Sinn machen, auch wenn er nicht unseren Gebeten gemäß handelt, dann können wir getrost sein und dürfen wissen und glauben, dass Gottes Ratschluss das Beste ist, dass Gott immer gute Pläne hat, dass Gott in seiner Weisheit immer alles unter Kontrolle hat und weiß, was er tut. Und dann kann unser Herz und unsere Seele zur Ruhe kommen. Ihr kennt alle Jesaja 55, die Verse 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn Gott nicht so handelt, wie wir es gerne hätten und ihm vorschlagen im Gebet, dann können wir trotzdem darauf vertrauen, weil er das ganze Bild vor Augen hat und nicht nur einen kleinen Ausschnitt wie wir. Manchmal sehen wir nur einen kleinen Ausschnitt, schmieden unsere Pläne, stimmen unsere Absichten darauf ab, bitten Gott, dass er Dinge tut aufgrund dieses kleinen Ausschnittes, den wir sehen. Aber Gott sieht das ganze Bild. Er sieht das ganze Bild und hat es vor Augen und weiß am besten, was dafür gut ist. Gott möchte, dass wir unser ganzes Vertrauen in ihn setzen. Das ist sein Ziel. Und dass wir glauben, dass letztlich sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. In Jeremia 17 können wir die Verse 7 bis 8 lesen. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Psalm 33, die Verse 20 und 21, und damit möchte ich schließen. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du gegenwärtig bist in unserem Leben. Herr, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Herr, und es ist wunderbar zu wissen, dass du nicht von unserer Seite weichst. Danke, dass wir dich um alles bitten dürfen, Herr, was auf unserem Herzen ist und dass du uns hörst. Du bist der Hörer des Gebets, Herr. Danke, Herr, dass wir deinen Arm durch Gebet bewegen dürfen. Danke dafür, Herr Jesus. Aber wir wollen dir auch sagen, Herr, dein Wille geschehe. Herr, dein Ratschluss, der soll zustande kommen. Herr, und manchmal können wir deine Wege nicht verstehen und wir wissen nicht, was deine Pläne sind. Aber du hilfst uns, Herr, deinen Willen anzunehmen, auch wenn es nicht unsere Pläne sind. Hilf uns, Herr, dir uneingeschränkt zu vertrauen. Herr, wir wollen, dass dein Ratschluss zustande kommt. Und Herr, dein Ratschluss ist am besten für jeden von uns. Danke dafür, Herr. Danke, Herr, dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und dass du das komplette Bild siehst, Herr, wo wir nur einen Ausschnitt sehen, Herr, und vielleicht gar nicht verstehen können, wo der Weg lang geht. Aber du siehst das komplette Bild. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Und Herr, wir danken dir auch, dass du uns bedingungslos liebst. Wir glauben, dass du gute Pläne für einen jeden von uns hast und dass du immer alles unter deiner Kontrolle hast. Herr, wir sagen dir, wir wollen dir vertrauen. Du bist unser Fels, auf dem wir stehen. Danke dafür, Herr. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du den Willen des Vaters getan hast, dass du für unsere Sünden und für unsere Schuld ans Kreuz gegangen bist. Herr, und wir danken dir, dass es nicht die Nägel waren, die dich am Kreuz festhielten, sondern deine Liebe zu uns. Vielen Dank dafür. Amen.